Ihr Lieben, lasst uns miteinander heute einmal wieder weitermachen beim ersten Korintherbrief. Wir wollen ja in loser Reihenfolge diesen Brief auch auslegen, weil er uns sehr viel zu sagen hat, auch über das Leben als Gemeinde, wie wir zur Ehre unseres Herrn, zur Ehre Gottes miteinander leben und wandeln können. Wir wollen uns noch einmal daran erinnern, dass die Korinther ja eine Gemeinde waren, die viel Gnade vom Herrn empfangen hatte. Paulus erinnert am Anfang daran, dass sie keinen Mangel hatten an irgendwelcher Gnadengabe, dass der Herr sie gesegnet hatte, dass der Herr sie herausgerettet hatte aus dieser Welt, aus ihrem alten Leben. Aber wir haben auch gesehen in den zurückliegenden Auslegungen, dass die Korinther noch fleischlich waren, dass sie noch nicht so ganz verstanden hatten, was es bedeutet, dass sie jetzt ganz dem Herrn gehörten, dass sie ganz für den Herrn Jesus geheiligt waren, dass sie Anteil hatten an dem heiligen Wesen Gottes und dass sie für den Herrn leben sollten, nicht mehr für sich selbst und auch nicht mehr nach der Weise der Welt. Und wir kommen jetzt zu dem fünften Kapitel des ersten Korintherbriefes und das ist ein Kapitel, das mit einer Sünde ganz besonders sich beschäftigt, die damals eine große Not war und die auch heute leider eine große Not ist. Lesen wir mal die ersten beiden Verse aus dem fünften Kapitel des ersten Korintherbriefes. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Ja, also Unzucht oder Hurerei, das griechische Wort heißt eigentlich Hurerei, also man benimmt sich wie eine Hure oder wie ein Hurer, der gewerbsmäßig sich verkauft. Diese Sünde war damals in Korinth sehr, sehr weit verbreitet. Wir wissen aus der Geschichte, dass es einen Begriff gab im Griechischen, der praktisch an den Namen der Stadt Korinth gebunden war und der bedeutete, dass man sich eben unanständig und zuchtlos verhalten hat in geschlechtlicher Hinsicht. Also das war eine Sünde, die in dieser Stadt, die ja auch eine Hafenstadt war, stark verbreitet war. Eine Stadt, in der viele Menschen durchreisten, in der viele verschiedene Kulturen zusammenkamen und in der einfach die Moral, die Ehe nicht sehr hoch gehalten wurde. Das war damals überhaupt in Griechenland eine Not, dass die Ehe, dieses Geschenk Gottes, diese heilige Ehebund, dass er sehr gering geachtet wurde, dass viele Menschen überhaupt nichts dabei fanden, außereheliche Beziehungen zu haben, neben ihrer Ehefrau oder eben voreheliche Beziehungen. Und in dieser Hinsicht ist die Zeit der Korinther durchaus vergleichbar mit unserer Zeit. Ja, es ist eine Not unserer Zeit, dass eben Unzucht oder Hurerei auch in der Welt eine ganz starke Rolle spielt. Man redet von der sogenannten freien Liebe. Man sagt, nur meine Gefühle sollen bestimmen, was ich mit wem für Beziehungen habe. Und im Grunde wird dadurch ganz, ganz viel Leid und Not und Befleckung und Sünde in das Leben von Menschen getragen. Und das ist ja eine Sache, die kriegen schon unsere jungen Leute mit. Wenn wir das uns umschauen, wie viele junge Leute schon im Alter von 12, 13 Jahren die ersten Freundschaften, die ersten geschlechtlichen Beziehungen haben, das ist ein ganz großes Elend und eine ganz große Not. Der Teufel verspricht den Leuten, oh, ihr habt Freiheit, ihr könnt eure Bedürfnisse befriedigen, wie ihr wollt, klappt doch Spaß, ist doch nichts dabei. Und in Wirklichkeit zerstören sich diese jungen Menschen selber. Sie gehen Bindungen ein, und dann brechen diese Bindungen oft schon nach wenigen Tagen und Wochen auseinander und es entsteht ein innerlicher Ruin. Ja, wir wollen uns daran erinnern, Paulus erinnert später auch daran, dass Gott eine Schöpfungsordnung gegeben hat, wo er gesagt hat, dass der Mann Vater und Mutter verlassen soll und seiner Frau anhängen soll, unlöslich mit ihr verbunden sein soll, in lebenslanger Treue. Das ist Gottes Wille. Und in einer solchen Treuebeziehung, verbindlichen Beziehung allein kann sich auch Liebe, kann sich auch Geschlechtlichkeit wirklich in einer gesunden und gottgewollten Weise entfalten. Ja, und es ist ja so, der Teufel stellt es so dar, als sei Gott und Gottes Wort ein Feind von Geschlechtlichkeit und Erfreude und Erfüllung überhaupt. Das ist überhaupt nicht wahr. Ja, sondern Gottes Wort warnt völlig zu Recht davor, sich diese Dinge zum Raub zu nehmen, außerhalb des von Gott gegebenen Rahmens, nämlich der Ehebeziehung des heiligen Ehebundes. Und diese göttliche Ordnung war ja bekannt auch unter den Heiden. Es ist ja eine Schöpfungsordnung. Sie war Adam und Eva gegeben. Und alle Nachkommen von Adam und Eva haben im Grund auch ein Gespür. Das ist interessant. Die Ehe finden sich in den primitivsten Stämmen, egal wo sie auch sind. Aber sie ist auch in verschiedenen Kulturen durch den Einfluss des Götzendienstes und damit des Satans aufgelöst worden, zerstört worden und pervertiert worden. Und so ähnlich war es damals in dieser griechischen Zeit, in dieser Kultur auch, in der die Korinther zum Glauben kamen. Sie waren an Unzucht gewöhnt. Das war ein Teil ihres alten Lebens. Ja? Damals fand man da gar nichts dabei. Und jetzt hatten sie sich bekehrt. Jetzt hatten sie von dem Herrn Jesus Christus gehört. Und jetzt waren sie gerufen, ein anderes, ein neues Leben zu führen. Und damit hatten sie noch etwas Mühe. Da kam es also zu einem Fall von solcher Unzucht, wo Paulus sagt, selbst unter den Heiden ist es unerhört. Aber diese Gläubigen fanden nichts dabei, das zu dulden in ihrer Gemeinde. Und darum geht es eigentlich hier in diesem Kapitel. Wir werden nachher noch das 6. Kapitel lesen. Dort geht es um die persönliche Verantwortung in dieser Frage. Aber hier geht es eigentlich um die Verantwortung der Gemeinde. Was passiert, wenn ein Gemeindeglied in einer solchen Weise in Sünde lebt? Das war ja kein in Sünde fallen. Wisst ihr, Gläubige können in Sünde fallen. Ja, das geschieht eigentlich immer nur dann, können wir auch mal drüber nachdenken, wenn die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus ein Stück entfremdet und gestört ist. Ja, wenn wir in wirklich inniger und gesunder, aufrichtiger Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus leben, dann sündigen wir nicht, ja? Dann fallen wir nicht zumindest nicht in stärkere Sünden. Und je enger wir mit dem Herrn zusammenleben, desto stärker ist diese heiligende Kraft des Heiligen Geistes in uns am Werk, dass sie uns bewahrt vor der Sünde, ja? Aber leider, wir sind immer wieder solche, die nicht in beständiger, inniger Gemeinschaft mit dem Herrn leben, ja? Der Feind führt uns ein Stück weg vom Herrn. Und je weiter wir wegkommen, desto stärker werden die Versuchungen. Aber ihr Lieben, ein gesundes Gotteskind ist dadurch gekennzeichnet, dass es, wenn es in Sünde fällt, nicht in der Sünde bleibt. Ja, es wird immer wieder der Vergleich gebracht zwischen dem Schwein und dem Schaf, ja, oder einem reinen Tier, das versucht sich zu reinigen, wenn es in den Dreck hineingekommen ist. Und das Schwein, das suhlt sich darin, das freut sich dran, das ist sein Lebenselement, ja, so eine Schlammkuhle. Ja. Und das ist ein Unterschied zwischen einem Sünder und einem Gerechten, der in Sünde gefallen ist. Und wenn das nicht der Fall ist, und es war hier offensichtlich so, dass dieser Christ nicht bereit war, von seiner Sünde zu lassen, obwohl sie unerhört und offensichtlich war, dann muss die Gemeinde handeln an diesem Punkt. Ja. Das lehrt Paulus hier an dieser Stelle anhand dieser Not, die ihm berichtet worden ist aus Korinth. Ihr seid aufgebläht. Die waren offensichtlich da sehr selbstbewusst und hatten überhaupt kein Problem damit, das in ihrer Gemeinde zu dulden. Und ihr hättet doch eher Leid tragen sollen. Auch das spricht zu uns, ihr Lieben. Wenn in unserer Mitte wirklich ein Gläubiger in Sünde fällt und in Sünde beharrt, dann ist es nicht richtig, auf ihn mit Fingern zu zeigen und über ihn schlecht zu reden. Ja? Sondern wir sollten Leid tragen. Ja, ich habe von einer Gemeinde gehört, wo so ein Fall mal passiert ist, da haben sie als Gemeinde beschlossen zu fasten und den Herrn wirklich zu suchen. Das finde ich gut. Ja, so sollte das eigentlich aussehen, dass man sich mit darunter beugt, dass man nicht überheblich und selbstgerecht reagiert. Darum geht es überhaupt nicht. Ja, wir müssen wissen, dass wir selber von unserem eigenen Wesen her in der Lage wären, genau solche Sünden zu begehen wie der andere auch. Ja? Es ist nur die Gnade Gottes, die uns davor bewahrt und abhält. Von daher geht es nicht darum, mit Fingern zu zeigen, aber es geht auch darum, dass die Gemeinde Konsequenzen zieht. Sie kann nicht Sünde dulden. Das lehrt Paulus hier ganz klar. Der, welcher diese Tat begangen hat, muss aus eurer Mitte hinweggetan werden. Ihr Lieben, das passt nicht in unseren Zeitgeist. Wir sind ja heute tolerant. Ja, das heißt, wir dulden alles und jedes. jedes Böse. Es ist ja jedermann seine persönliche Verantwortung, was er tut. So ähnlich haben das die Korinther auch gesehen. Ja? Nachher heißt es, alles ist uns erlaubt. Ja? So ähnlich kam das wohl von den Korinthern auch rüber. Aber ihr Lieben, das ist in der Gemeinde Gottes eben nicht so. Und in der Gemeinde Gottes gibt es keine Toleranz für Sünde. Das zeigt Paulus hier ganz deutlich. Und das sieht auch den Ernst der Sünde. Das, was die Korinther überhaupt nicht gesehen haben. Wir lesen nämlich ab Vers 3, was er unter der Leitung Gottes darüber denkt und was er getan hat. Denn ich, als dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Das ist eine Stelle, die schon manchen etwas Schwierigkeiten bereitet hat, ja. Ich denke, wir verstehen das am besten dadurch, dass wir erkennen, was auch im 2. Korinther 10, Vers 8 steht, dass nämlich Gott den Aposteln eine besondere Vollmacht gegeben hat. Wir lesen in 2. Korinther 10, Vers 8. Denn wenn ich mich auch noch etwas mehr rühmen wollte wegen unserer Vollmacht, die der Herr uns gegeben hat, zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung, so würde ich nicht zu Schanden werden. Doch ich will nicht den Anschein erwecken, als wollte ich euch durch die Briefe einschüchtern. Ja? Paulus hatte als Apostel ganz offensichtlich die Vollmacht, selber Gemeindezucht zu üben. Wir werden da erinnert an Matthäus 16, wo das auch dem Apostel Petrus zugesagt wird, dass was er auf Erden binden wird, dass das im Himmel gebunden sein wird, was er auf Erden lösen wird, wird im Himmel gelöst sein. Die römische Kirche hat es völlig irreführenderweise auf die Lehrautorität angewandt und sagt, wenn du etwas auf Erden verbietest, dann wird es im Himmel verboten sein. Ja, das ist natürlich völlig verkehrt. Sondern hier geht es, wie Matthäus 18, Vers 18 auch zeigt, es geht um Gemeindezucht. Es geht darum, auszuschließen wegen Sünde oder wieder aufzunehmen, wenn Buße da ist. Und diese Autorität hat in Matthäus 18 die Gemeinde und hat sie auch heute. Aber damals hatten auch die Apostel diese Vollmacht vom Herrn bekommen. Und das hat Paulus hier ausgeübt. Ja? Und er hat im Namen des Herrn diesen Mann sozusagen aus der Gemeinde hinausgetan. Und damit verliert er, weil das eben auch im Himmel anerkannt wird, den Schutz des Herrn und der Feind kann ihn angreifen. Der Feind wird benutzt vom Herrn, um einen solchen sündigenden Bruder zu züchtigen. Bis hin zum leiblichen Tod. Das finden wir auch in 1. Korinther 11. Ist eine ernste Sache. Ja? Wobei auch hier ist interessant, Paulus weiß ganz offensichtlich, dieser Mann war wirklich gläubig. Ja? Denn er sagt, das Fleisch wird verdorben, aber der Geist wird gerettet werden. Ja? Das ist ja das Ähnliche, wie auch in 1. Korinther 3 gesagt wird, es gibt Christen, bei denen verbrennen viele Werke, aber sie werden selber errettet. Wie durch Feuer hindurch. Ja? Also es geht hier wirklich darum, dieser Mensch war ein Kind Gottes und er hat sich auf eine Weise verhalten, die seinem Herrn und Erlöser furchtbare Schande bereitet hat. Ja? Das ist ein Gräuel war in den Augen des heiligen Gottes. Und deswegen musste er gezüchtigt werden. Aber nicht in dem Sinn, dass man ihn irgendwie, wie gesagt, menschlich verurteilt, aber es musste eine Trennung passieren zwischen der Gemeinde und diesem sündigenden Christen. Und das hat Paulus sozusagen einseitig gemacht, nachdem die Gemeinde in Korinth diese Pflicht versäumt hatte zu tun. Und dann belehrt Paulus die Gläubigen. Es geht ja nicht darum, dass die Bibel uns einfach Dinge sagt, du musst es tun, fertig aus, sondern überall, wo es wichtig ist, gibt uns die Bibel geistliche Begründungen. Ja? Die Bibel will, dass wir Gott gehorchen, die Bibel will, dass wir aber auch verstehen, warum wir Gott gehorchen sollen. Jetzt lesen wir also über die Gemeinde und ihre Heiligung ab Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Ja, Paulus erklärt hier etwas. Er sagt, schaut her, ihr seid ein neuer Teig. Das heißt ein Süßteig, ohne irgendeinen Anteil von Sauer. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und deshalb konnten sie nicht mehr den Sauerteig dulden in ihrer Mitte. Ja, dieser Sauerteig ist ein Bild des Bösen und der Sünde. Und gerade deshalb sehen wir aus dem Neuen Testament, durften im Vorbild die alttestamentlichen Israeliten keinerlei Sauerteig in ihren Hütten haben, wenn sie auszogen und auch später bei der Passafeier. Ja. Und das sagt uns etwas ganz, ganz Wichtiges, ihr Lieben. Das sagt uns nämlich eines, dass Erlösung durch das Blut Jesu Christi, durch dieses Opfer und das Leiden unseres Herrn Jesus Christus, dass es nicht zusammengehen kann mit einem Leben in Sünde, mit Befürwortung, Bejahung von Sünde und Bösen. Damit spotten wir des Herrn Jesus Christus, der solches für uns erlitten und erduldet hat. Das muss uns klar sein. Ein gläubiger Christ, der gesund lebt, er kann und darf nicht mit der Sünde spielen. Sonst stimmt etwas nicht mit diesem Glauben und mit diesem inneren Leben. Hier geht es um handfeste, um moralische Sünde. Ja, es gibt Dinge in unserem Leben, wie zum Beispiel Zornmütigkeit, gewisse Charaktersünden, wie man so sagt. Ja, da ist es viel schwieriger, damit umzugehen. Aber auch dafür gilt, in dem Moment, wo ich mich damit eins mache und es einfach bejahe und in meinem Leben bewusst dulde, da lästere ich ein Stück weit das Sühnopfer des Herrn Jesus Christus, dieses Passa-Opfer, das mich geheiligt hat, das mich eigentlich weggenommen hat von der Sünde, befreit hat von der Macht der Sünde. Und das hält Paulus hier der Gemeinde vor. Wir haben ein Opfer, das für uns geschlachtet wurde, nämlich der Herr Jesus Christus selber. Er ist unser Passahlamm. Und deswegen dieses Fest, so wie die Juden dieses Fest nicht feiern durften mit Sauerteig, so dürfen wir auch nicht das Brotbrechen feiern, um es auch mal so zu sagen, und gleichzeitig unbereinigte Sünde in unserem Leben dulden. Das geht nicht. Damit fordern wir den Herrn Jesus heraus. Das ist nicht recht vor Gott und es ist sind Dinge, die letztlich auch geistliche Folgen haben für unser Leben, wenn wir das versuchen. Davon redet Paulus dann in 1. Korinther 11. Ja, kein Umgang mit Unzüchtigen. Natürlich haben die Korinther da gefragt, ja, mein Nachbar, mein Arbeitgeber, meine Kunden, die sind ja alle solche, ja. ja, darf ich jetzt mit denen nichts mehr zu tun haben? Muss ich meinen Bäckereiladen schließen und sagen, nur noch Christen dürfen reinkommen? Und Paulus sagt, nein, darum geht es nicht. Ja? Ihr seid in dieser Welt mit Sündern zusammengestellt, das weiß Gott. Ja? Und trotzdem seid ihr geheiligt, wenn ihr euch innerlich distanziert und innerlich anders lebt. Ja? Das ist nicht das Problem. Ja? Unsere Arbeitskollegen können wir uns nicht raussuchen. Ja, wir müssen nicht aufhören zu arbeiten, bloß weil da Leute sind, die zum Beispiel irgendwelche Sünden tun. Aber der Umgang mit Leuten, die sich Christen nennen und leben in der Sünde, das ist eine andere Sache. Damit mache ich mich und mache ich auch den Namen des Herrn Jesus eins mit Sünde, mit Bösem. Und das geht nicht. Das zeigt Paulus hier. Schaut, wenn ein solcher kommt, und da gab es wohl mehrere von dieser Sorte. Es gab damals ganze Strömungen von falschen Christen, die gesagt haben, wir sind frei vom Gesetz, wir dürfen alles. Wir wissen, dass diese frühe Strömung der Gnosis, eine heidnische Strömung, eigentlich eine heidnische Lehre, auch in den frühen Gemeinden umhergegangen ist. Und die Leute haben gesagt, ein Erleuchteter, der ist praktisch schon Gott gleich geworden, der kann auf der Erde alles machen. Ja? Der kann lügen, stehlen, huren, alles davon machen, er ist trotzdem heilig und schon göttlich. Ja? Und diese Strömung der Gesetzlosigkeit, gegen die wendet sich zum Beispiel auch der erste Johannesbrief ganz stark, ja, und auch andere Briefe und Lehraussagen des Neuen Testaments, dass man sagt, als Christ bin ich frei zu sündigen. Ja? Paulus, Römer 6, ja, sollen wir jetzt weiter sündigen, damit die Gnade noch überströmender werde? Das sei ferne. Ja? Also diese Lehre war immer da. Die falsche Freiheit, die Freiheit für das Fleisch. Ich kann machen, was ich will. Und da sagt Paulus, schaut her, wenn ein solcher kommt und sagt, ich habe die Freiheit, ja, zu räubern, zu lügen, in Hurerei zu leben, den Götzen zu dienen und ich bin trotzdem Christ, dann sollt ihr mit einem solchen nichts zu tun haben. Ihr sollt noch nicht einmal die einfachste Form der Gemeinschaft mit ihm pflegen, nämlich mit ihm zu essen. Das ist Absonderung. Die Trennung vom Bösen, das ist eine grundlegend wichtige Lehre für die Gemeinde Gottes. Ja. Es geht nicht um die, die außerhalb der Gemeinde sind. Die wird Gott einmal richten. Aber, und das lehrt die Bibel hier ganz klar, in der Gemeinde Gottes hat Gott der Gemeinde als Ganzes eine heilige Verantwortung gegeben für das, was in ihrer Mitte geschieht. Wenn in ihrer Mitte Sünde offenbar wird, dann muss die Gemeinde handeln und muss auch Zucht üben, um diese Sünde zu bekämpfen und um, wenn es nötig ist, wenn also alle Überzeugung, alle seelsorgerliche Arbeit an dem Sündigenden nicht mehr fruchtet, auch einen solchen aus ihrer Mitte hinauszutun. Tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Das ist auch letztlich ein Zitat aus dem Alten Testament ein Stück weit. Lest mal 5. Mose 19, Vers 16 bis 20. Das finden wir also mehrfach gerade im 5. Buch Mose, wo es auch um die Zucht in der Gemeinde Israels ging. Und da geht es einfach um einen geistlichen Grundsatz, der sich daraus ergibt, dass der heilige Gott in der Mitte der Gemeinde gegenwärtig ist. Und deswegen kann sie Sünde nicht dulden. Es geht nicht um menschliche Toleranz, sondern es geht einfach darum, dass wenn Gott in der Mitte der Seinen ist, dann kann er Sünde nicht dulden und dann ist es ein Gräuel, wenn Sünde geduldet wird und man trotzdem den Namen des Herrn anruft. Ja, lest mal 5. Mose 19, ab Vers 16. Wenn aber ein falscher Zeuge gegen jemand auftritt, um in einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die Männer, die Streit miteinander haben, vor den Herrn, vor die Priester und Richter treten, die zu jener Zeit im Amt sein werden. Und die Richter sollen es genau erforschen. Stellt sich heraus, dass der Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seinen Bruder ein falsches Zeugnis abgelegt hat, so sollt ihr ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr solche bösen Taten in deiner Mitte verüben. Ja, also das ist ein Beispiel. Wir finden mehrere im 5. Buch Mose, wo diese Formulierung vorkommt, wenn es darum geht, dass offenbare Sünde im Volk Gottes aufgetreten ist und wie dann das Volk Gottes reagieren soll. Und genauso sagt Paulus, die Gemeinde hat die Verantwortung, solches Böse zu richten. Das zeigt auch schon, dass diese ganzen Stellen, die dann oft angeführt werden von Vertretern einer falschen Toleranz, ja, wir dürfen doch nicht richten. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Dass wir da genau schauen müssen, wie sind das anzuwenden. Ja? Ich habe vorher gesagt, wir dürfen keinen sündigenden Bruder in unserem Herzen verurteilen und verachten. Ja?
Das steht uns nicht zu, weil wir sind nicht besser als er. Aber auf der anderen Seite richten in dem Sinn, dass Maßnahmen ergriffen werden, wenn Sünde offenbar wird, um sie auch hinauszutun, das ist uns geboten. Nicht nur freigestellt, sondern geboten in diesem Wort des Apostels. Ja, nun kommt Paulus noch auf einen weiteren Missstand zu sprechen, der eigentlich ein Stück in Verbindung damit steht. Ja, obwohl das jetzt so wie eine Art Einschub ist, was Sie in Kapitel 6 lesen. Ich lese mal, wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder. Sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Die Dinge hängen schon zusammen miteinander. Paulus sagt hier, schaut her, wenn krasse Sünde in eurer Mitte vorkommt, da macht ihr die Augen zu und greift nicht ein. Wenn ihr aber Schwierigkeiten untereinander habt, dann zieht ihr vor die weltlichen Gerichte und zerrt euren eigenen Bruder vors Gericht zur Schande für den Namen des Herrn vor den Ungläubigen, eure Rechtsstreitigkeiten auszubreiten. Ja? Also das ist sozusagen eine Doppelmoral. Ja? Sie haben beides mal das Falsche gemacht. Im einen Fall haben sie nicht eingegriffen, wo sie hätten eingreifen sollen, und im anderen Fall haben sie etwas getan, wo sie hätten lieber ruhig bleiben sollen. Ihr Lieben, das kommt leider vor, auch unter den Heiligen, auch unter den Begnadigten, dass es Streitigkeiten gibt. Im Grund ist es so menschlich, es liegt in unserem Fleisch, es liegt darin, dass wir noch nicht wirklich die Gesinnung Jesu Christi vollkommen in uns haben, ja, die nur das des anderen sucht, nicht das eigene. So sind wir nicht, das muss man ganz realistisch sehen. Ja, Paulus geht auch nicht davon aus, dass es nie Streitigkeiten geben könnte unter den Heiligen. Aber dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und ganz offensichtlich waren das Dinge dieses Lebens. Ja? Es gibt geistliche Streitigkeiten, das heißt eigentlich ungeistliche, aber über geistliche Themen. Und es gibt materielle Streitigkeiten. Ja? Es kann so weit gehen, dass zwei gläubige Christen, wenn sie ein Stückle geerbt haben oder ein Haus geerbt haben, anfangen darüber zu streiten und anfangen um irdischen Besitz und irdischen Vorteilswillen voreinander vor Gericht zu gehen. Ich vermute mal, dass es etwas in diese Richtung war, das bei den Korinthern vorgekommen ist. Ja, und man sollte es nicht glauben, aber es kommt immer wieder vor. Ja? Und es kann dazu führen, dass dann plötzlich zwei Menschen, die vor der Welt bekannt haben, ich gehöre dem Herrn Jesus, ich bin erlöst durch das Blut des Lammes, dass sie sich vor Gericht gegenüberstehen und sagen, der hat mir weggenommen. Der hat die Unwahrheit gesagt. Und dann steht da ein ungläubiger Richter und dann wird das rumgeredet im Dorf oder in der Stadt. Und die sagen, guck dir das mal an. So sieht es also aus. Wenn es an den Geldbeutel geht, dann hört die Heiligkeit auf. Ah, haben wir es doch gewusst. Wisst ihr, die Leute in der Welt sind ja nicht dumm. Ne? Die schauen schon, die haben eine Lebenserfahrung. Ne? Die wissen zum Beispiel, oh, da kann jemand schön schwätzen. Aber wenn es an seine Interessen geht, ja, an seinen Stolz, an sein Geld, an die Substanz, dann guck mal, was unterm Lack ist. Ja? Schaut, und diese Prüfung sollten wir als Christen bestehen. Die Echtheitsprüfung unseres Glaubens. Ich kann gut sagen, mein Erbteil ist im Himmel, aber wenn ich auf der Erde von meinem Bruder irgendwo betrogen werde, dann wehe. Ja, ja, was ist mein Bekenntnis dann wert, dass mein Erbteil im Himmel ist? Versteht ihr? Wir müssen doch lernen, der Herr zeigt uns das, dass wir nicht nach dem ungerechten Mammon trachten sollen, dass wir nach dem trachten sollen, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und hier war es offensichtlich unter den Korinthern, so wie es manchmal bei uns auch ist, sie haben diese Gesinnung noch nicht gehabt. Sie haben das nicht verstanden. Und dann sind sie voreinander, gegeneinander vor Gericht gezogen. Ist auch interessant, wie ermahnt der Apostel hier. Er zeigt ihnen eigentlich ihre die Gnadenstellung, immer wieder neu, die Gnadenstellung. Schaut mal, er sagt nicht nur, wie könnt ihr nur als Brüder einander die Köpfe einschlagen, sondern er sagt, schaut mal, ihr werdet einmal gewürdigt sein, im kommenden Reich des Christus Engel und Menschen zu richten. Ja, ihr, die ihr da voreinander vor Gericht seid, ihr werdet einmal da sein und werdet mal die Verantwortung tragen, Engel zu richten und Menschen, Heidenvölker zu richten im Namen des Herrn Jesus Christus. Wieso könnt ihr euch nicht dieser hohen Berufung gemäß verhalten? Ja? Also das ist immer ein stärkerer Ansporn im Grund zu zeigen, was der Herr Jesus uns eigentlich gegeben hat, als nur auf die negativen Folgen von Sünden hinzuweisen. Ja? Und so tut es Paulus auch hier. Ja? Also er sagt auch, wenn ihr wirklich Schwierigkeiten habt, dann setzt doch weise Brüder aus euren eigenen Reihen ein. Ja? Solche, die die Möglichkeit haben, unparteiisch zwischen zwei Christen die Rechtsstreit zu haben, zu schlichten, ohne dass das vor die Welt getragen wird und dem Herrn Schande bereitet. Ja? Und das sollten wir wirklich auch lernen. Ja, lasst euch doch lieber Unrecht tun. Hier geht es in erster Linie um Gläubige. Ja. Der Herr Jesus hat es ja auch in der Bergpredigt ganz deutlich gemacht, Matthäus 5, und man kann das sicher ab Vers 39 auch ein Stück weit auf Ungläubige anwenden und sollte das auch, denn auch dort ist es nicht gut, wenn man prozessiert um materieller Dinge willen. Aber es geht in erster Linie um das Volk Gottes. Der Herr sagt dort, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Ja, das ist genau das, was Paulus hier sagt. Ja, wenn der andere unbedingt 5 Quadratmeter mehr von deinem Häusle will, dann lass sie ihm doch. Warum gehst du da vor Gericht deswegen? Ja? Lass dir doch lieber Unrecht tun. Übergib es doch dem Herrn. Der wird einmal den Ausgleich schaffen im Himmel und wird einmal Recht sprechen. Ja? Wir müssen das nicht hier auf der Erde auskämpfen und durchkämpfen bis zum Letzten. Ich will mein Recht haben. Das ist der natürliche, sündige Mensch, ihr Lieben. Ja? So kann der Christ nicht mehr reden. Ich habe mein Recht. Wir haben unser Recht verloren, ihr Lieben. An unseren Herrn, der uns erkauft hat. Wir haben keine Rechte mehr in diesem Sinn. Ja? Sonst sind wir Selbstgerechte. Und verstehen nicht, was die Gnade für uns bedeutet, dass wir nämlich bankrott gemacht haben vor Gott, dass wir jedes unserer Rechte abgegeben haben und verloren haben und dafür etwas ganz anderes gewonnen haben, nämlich Gnade und Herrlichkeit und ewigen Lohn. Ja, und nun geht Paulus im zweiten Teil des 6. Kapitels, kommt er nochmal zurück auf das Thema Unzucht und Sünde und belehrt die Gemeinde grundsätzlich auch über die Haltung zur Sünde und über ihre heilige Stellung vor Gott. Wisst ihr denn nicht, heißt es in Vers 9, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Noch einmal, es gab diese Lehren damals. Ja? Es gab die Lehren dieser Gnostiker, dieser falschen Christen, die gesagt haben, ich glaube an Jesus Christus und ich kann machen, was ich will. Ja? Ein Mensch, der erlöst ist, der die Gnosis, die Erkenntnis bekommen hat, der kann handeln, wie er will, alles ist recht. Ja? Das ist übrigens interessant, das ist auch die Haltung der Okkultisten, tu, was du willst. Ja? Das haben bestimmte führende Okkultisten eingeführt. Du kannst alles tun, ja. Du bist sozusagen selber dein eigener Gott. Niemand wird dich zur Rechenschaft ziehen. Und hier sagt Paulus, täuscht euch nicht, lasst euch doch nicht betrügen. Es stimmt einfach nicht. Sünde und das Reich Gottes, Sünde und der heilige, gerechte Gott, sie gehen auf Ewigkeit nicht zusammen. Ja. Entweder wird die Sünde weggetan. Und das muss eigentlich bei jedem auch so sein, der wirklich dem Herrn Jesus angehört. Er kann nicht auf Dauer in der Sünde leben und bleiben. Ja? Das ist ein Grundkennzeichen wahrer Gotteskindschaft, dass ein Gläubiger mit der Sünde bricht und sie nicht in ihr Leben bleibt. Ja? Wir wollen da nochmal gerade 1. Johannesbrief lesen. Kapitel 3, ab Vers 3. Da geht es um die Hoffnung der Verwandlung und Gleichgestaltung mit dem Herrn Jesus. Vielleicht lesen wir schon mal ab Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Um diese Verse richtig zu verstehen, denn sie handeln nicht von einer sündlosen Vollkommenheit, wie man meinen könnte, ja, muss man ein bisschen in die Eigenarten des Griechischen gehen. In der griechischen Sprache gibt es also das sogenannte die Präsens, die Gegenwartsform, und die bedeutet immer wieder oder beständig sündigen. Ja, da gibt es eine punktuelle Form, ja, einmal sündigen und das war's. Und hier steht die Gegenwartsform. Ja. Also es geht nicht darum, jemand, der einmal in Sünde fällt, ist kein Kind Gottes. Das wäre ja Unsinn. Ja. Im selben Kapitel sagt Johannes ja, wenn ihr gesündigt habt, dann bekennt es, ja, dann reinigt euch das Blut Jesu Christi. Darum geht es nicht. Aber hier geht es darum, dass ein Kriterium ist, wer beständig Sünde tut, in der Sünde bleibt, sich nicht korrigieren lässt, nicht Buße tut über seiner Sünde, dem kann man nicht sagen, er ist ein Kind Gottes, er ist wiedergeboren. Ja? Manchmal muss man das offen lassen. Und es ist für uns sicher besser, zu sagen, der Herr weiß es. Aber ich kann zumindest nicht davon ausgehen, dass ein solcher wiedergeboren ist, wenn er beharrlich in der Sünde stehen bleibt und lebt und darin wandelt. Ja, das kann nicht sein. Das sagt das Wort hier ganz, ganz klar. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht beständig. Der kommt wieder raus, wenn er gesündigt hat. Der tut Buße. Wer beständig sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Das sind harte Worte. Aber es ist eigentlich so klar. Wenn ich wirklich weiß, was der Herr Jesus um meiner Sünde willen erlitten hat, was er getan hat, um mich zu befreien aus diesem Schmutz, aus dieser Boshaftigkeit, dann kann ich nicht kühlen Gewissens eiskalt in der Sünde leben. Kann ich nicht. Dann stimmt was nicht. Dann ist diese Erkenntnis des Herrn nicht echt, nicht wirklich tiefgreifend, nicht wirklich lebensverwandelnd da. Ob das jetzt die Lüge ist, ob das Unversöhnlichkeit ist, ob das moralische Sünde ist, diese Dinge sind für ein wahres Kind Gottes unmöglich, auf die Dauer darin zu bleiben. Und deswegen, dieses irrt euch nicht, das auch Paulus mit seiner apostolischen Autorität den Gläubigen zuruft. Ungerechte, solche, die in der Sünde leben, die Gebote Gottes brechen, nicht nur aus Versehen und kurzfristig, sondern eben ohne Buße zu tun und beständig oder längerfristig, sie werden das Reich Gottes nicht erben. Da kann jemand sagen, was er will. Ich fühle mich erlöst, ich habe Heilsgewissheit, ich glaube das. Ja. Wenn sein Leben dagegen spricht, dann stimmt es einfach nicht. Dann ist es eine Illusion und ein Betrug, ein Selbstbetrug. Weder Unzüchtige oder Hurer, also solche, die in Unzucht leben, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, das sind ja Begriffe für Homosexualität, die damals eben auch sehr stark verbreitet war im griechischen Kulturraum. Weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Ja. Gott ist heilig und gerecht. Und Gott vergibt Sünde und Gott befreit von Sünde. Aber der, bei dem das wirklich geschehen ist, der zeigt es dadurch, dass er nicht in der Sünde bleibt, sondern Buße tut und herauskommt aus der Sünde. Und wenn es vielleicht 7-mal ist, der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Das ist der Unterschied zu dem Sünder. Ja? Und wenn Leute eben so leben und sagen, sie sind Christen, dann müssen wir sagen, das stimmt einfach nicht. Ja? Das ist ein Etikettenschwindel, was du betreibst. Ja? Du wirst nicht gerettet werden, wenn du nicht mit der Sünde brichst. Und das sagt Paulus hier im Vers 11. Solche sind etliche von euch gewesen. Ja? Da kamen Leute aus dem Sumpf der Sünde heraus. Und das ist im Grunde etwas Wunderbares. Ja? Vielleicht gibt es manche, die aus der dritten, vierten Generation einer christlichen Familie kommen, die sehr behütet aufgewachsen sind, die Mühe haben mit solchen, die aus einem Sündensumpf kommen. Das ist völlig falsch. Da können wir im Grunde nur jubeln, wenn jemand aus solchen Nöten und solchem Schmutz und Elend herausgefunden hat und jetzt wirklich dem Herrn nachfolgt und als ein Heiliger und Gerechter ein lebendiges Zeugnis vor der Welt ist. Ihr Lieben, wenn so jemand wirklich mit dem Herrn lebt, dann ist es eine Predigt. Oder? Es gibt viele, die haben den vorher gekannt und wissen, wie er vorher gelebt hat, wie er geflucht hat, wie er Böses getan hat, betrogen hat und jetzt plötzlich eine völlige Lebenswende. Ja, das ist eine Predigt. Aber was passiert, wenn solche so weiterleben wie vorher? Ja, dann ist es auch eine Predigt. Aber genau andersrum, genau zum Verderblichen. Solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Paulus hat diese Korinther ja gekannt. Er hat sie lieben gelernt. Ja? Es geht um ihr Herz, er ringt um sie, er prügelt sie nicht, ja, sondern er mahnt sie in Liebe, dass sie doch erkennen sollen, wer sie vor Gott eigentlich sind, was für eine Gnadenstellung sie vor Gott haben. Und wenn sie das erkannt haben, dann können sie nicht mehr gleichgültig und lax gegenüber der Sünde sein. Gott ist auch nicht gleichgültig und lax gegenüber der Sünde. Er hasst sie und er hat sie so gehasst, dass er sogar seinen eigenen Sohn dafür hingeben musste in Tod und Gericht, damit die Sünde vor seinem Angesicht wirklich getilgt ist, damit wir eine bleibende und ewige Gerechtigkeit haben können. Ihr seid teuer erkauft, sagt Paulus nachher. Ja? Ihr seid abgewaschen. Der Schmutz des Lebens ist weggetan, wenn jemand den Herrn Jesus wahrhaft angenommen hat. Ihr seid geheiligt. Ihr gehört jetzt zu Gott. Ihr seid abgesondert für Gott, getrennt von dieser Welt. Ja, etwas, was geheiligt war, das war zum Beispiel im Alten Testament ein Gefäß oder so, wenn das jemand geheiligt hat, das heißt, er hat es für den Tempel gespendet, es durfte nie mehr für private und menschliche Zwecke benutzt werden. Das war dann nur noch für den Tempeldienst da. Ja, das bedeutet geheiligt. Ja, für Gott abgesondert. Für Gott zur Verfügung. Und auch bei uns als Wiedergeborene, wir haben Anteil an der Heiligkeit Gottes. Das ist ja eine innerliche Sache. Wir sind nicht nur äußerlich geheiligt. Ja, sondern wir haben den Geist der Heiligkeit in uns wohnen, wenn wir wirklich wiedergeboren sind. Und damit sind wir innerlich dem Herrn gehörig. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Noch einmal, ja, der Galaterbrief redet von der Freiheit der Christen. Und das ist eine wichtige Sache. Ja. Wir sind nicht unter dem Gesetz. Wir sind nicht unter dem Wort, das da sagt, tue diese Dinge, dann hast du Leben und Gerechtigkeit. Ja? Wir sind davon frei, Gott sei Dank. Wir sind unter der Gnade. Paulus sagt in Galater 5, Vers 1, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Das ist die eine Seite. Aber wisst ihr, die modernen, freien Christen, die locker gegenüber der Sünde und der Welt sind, die übersehen die andere Seite, die Paulus kurze Zeit später auch nennt. Und das ist dann in Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Ja? Wir haben eine Freiheit und diese echte Freiheit äußert sich darin, dass wir freiwillig von Herzen den Willen Gottes tun, das Gute, das Gerechte, das Heilige. Das ist unsere Freiheit. Nicht, dass wir sündigen können und so wie die Welt leben können und dann trotzdem vor Gott gerechtfertigt sind. Das ist nicht die Freiheit, von der hier die Rede ist. Aber da haben die Korinther eine falsche Vorstellung gehabt. Mir ist doch alles erlaubt, dann kann ich doch auch solche Sachen machen. Und Paulus sagt, schau mal her, wenn es um Speisen geht, ja, da hat Paulus ja selber gelehrt. Der eine kann Fleisch essen, der andere isst keines, das ist sich jeder seiner Sache gewiss. Aber Speisen sind für den Bauch, ja, das ist etwas ganz Nebensächliches. Darin besteht nicht das Reich Gottes, in Essen und Trinken. Aber bei dem Leib, was wir mit dem Leib tun, das ist eine andere Sache. Denn unser Leib, das lehrt Paulus hier, er ist nicht für die Hurerei. Er ist nicht dafür da, dass wir in eigensüchtiger Begierde unseren Lüsten nachgehen, dass wir uns eine falsche Freiheit nehmen zu geschlechtlicher Erfüllung vor und außerhalb der Ehe. Das ist Hurerei. Und zwar schon in allen Anfängen. Dafür ist uns der Leib nicht gegeben. Unser Leib gehört nicht mehr uns, das wird Paulus nachher ausführen, sondern dem Herrn. Ja? Der Leib gehört dem Herrn. Auch da finden wir die Aussage in Römer 12, die das noch einmal bestärkt. Ich habe das vor kurzem erst gelesen. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja? Hingabe des Leibes. Römer 6. Stellt euren Leib zur Verfügung als Werkzeug der Gerechtigkeit für Gott. Und das geht doch nicht zusammen mit hurerischen Beziehungen mit dem anderen Geschlecht. Ja? Der Leib ist für den Herrn und der Herr für den Leib. Der Herr Jesus sorgt für unsere leiblichen Bedürfnisse. Er heiligt unseren Leib. Ja? Ihm dürfen wir auch alle Nöte und Schwierigkeiten, die manchmal auch die Enthaltsamkeit und die Zucht für einen Christen mit sich bringt, ihm dürfen wir es geben, bringen. Ja? Er sorgt dafür. Er gibt uns die Kraft zu überwinden. Er gibt uns die Kraft zur Selbstbeherrschung, zur Enthaltsamkeit, wenn wir wirklich in enger Gemeinschaft mit ihm leben. Ihr Lieben, wir Christen haben eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Ja? Warum sündigen die Ungläubigen so gedankenlos? Ja? Sie sagen sich, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ne? Da ist alles vorbei. Im Grab fressen uns die Würmer. Da müssen wir jetzt was vom Leben haben. Ne? Das ist die Gesinnung der Ungläubigen. Aber die Gläubigen wissen, wir haben eine herrliche Hoffnung, wenn dieses Leben vorbei ist. Dann beginnt das wahre Leben erst so richtig für den Gläubigen. Und ich denke, daran erinnert Paulus hier. Eure Hoffnung ist nicht die irdische Lebenserfüllung um jeden Preis. Ja? Eure Hoffnung ist der wiederkommende Herr, die Auferstehung in Herrlichkeit. Und dann werden auch diese Dinge nicht mehr der Fall sein, sagt der Herr Jesus. Da heiraten sie nicht und verheiraten nicht, sondern sie sind dann wie die Engel im Himmel. Ja? Da ist diese Sache abgetan, fällt ab von uns. Ja? Vers 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Ja, wisst ihr nicht? Das war die große Not. Die Korinther waren sich ihrer Stellung in Christus, ihrer Heiligung, ihrer Vorrechte nicht wirklich bewusst. Deswegen haben sie gelebt wie gewöhnliche Menschen. Deswegen haben sie die Gesinnung gehabt wie die Welt um sie auch. Und Paulus will sie da wirklich zum Herrn Jesus hinführen. Er will ihnen den Herrn und die Segnungen des Herrn vor Augen stellen, damit sie die Kraft bekommen, die Sünde wirklich innerlich zu überwinden. Wisst ihr, es geht nicht nur darum, die Sünde äußerlich zu meiden, sondern es fängt ja in unserem Herzen an. Ja, Sünde fängt immer in unserem Herzen, unseren Gedanken an. Ja, und Sünde ist ein geistliches Problem. Und deswegen, es ist letztlich ein Problem unserer Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Wenn die echt und tief ist, dann haben wir eine wunderbare Kraft, die Sünde zu überwinden. Dann haben wir eine Kraft, die die Sünde wie ein Stück von uns fernhält. Ja, wie eine Mauer, wie eine geistliche, unsichtbare Mauer ist es um uns herum. Ja, und wenn diese Beziehung zum Herrn, diese innige Beziehung fehlt, dann ist diese Mauer eingerissen. Ja, und dann kommen die Streifscharen des Feindes immer mal wieder rein und rauben und richten Niederlagen ein, ja, weil die Mauer fehlt. Unsere Leiber sind Glieder des Christus. Ja, wir sind Glieder am Leib des Christus. Das lehrt Paulus. Das haben wir in 1. Korinther 12, werden wir das dann sehen. Das bedeutet, wir gehören nicht mehr zu uns selber, sondern wir sind eingefügt in diesen Organismus derer, die Christus angehören. Und damit bringe ich den Herrn selber mit in die Sünde hinein, wenn ich nun meinen Leib missbrauche zu geschlechtlicher Sünde. Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Das ist die andere Seite, eben diese Gesetzmäßigkeit, die zwei werden ein Fleisch sein. Ja. Das war von Gott vorgesehen für die Ehe. Und wenn das ein Mensch außerhalb der Ehe praktiziert, dann begeht er eine schlimme Sünde und verwüstet sein eigenes Leben und das Leben des anderen. Ja. Und es ist auch interessant, wenn eben solch eine Beziehung, die außerhalb der Ehe geschlossen wird, wieder auseinanderbricht und vielleicht nochmal und nochmal, dann wird der Mensch innerlich bindungsunfähig. Ja, das stellen dann die Psychologen fest. Ja, der kann eigentlich gar keine stabile Beziehung mehr eingehen. Warum nicht? Weil das, was Gott gegeben hat an geistlicher, an Bindekraft, das sollte eigentlich nur für einen anderen Menschen da sein. Ja, wenn zwei Menschen wirklich in Unschuld in die Ehe gehen, dann ist es so, dass dieses Ein-Fleisch-Werden zu einer festen Bindung führt, die wirklich in Treue auch gehalten werden kann über die ganzen Jahre durch Höhen und Tiefen. Und das ist Gottes Gedanke. Und in dem Moment, wo ich diese Bindungsfähigkeit zum Ramschpreis verschleudere in irgendwelchen Beziehungen, in dem Moment zerstöre ich ein ganz wertvolles Gut. Wisst ihr, das haben frühere Generationen gewusst. Ja? Die haben gesagt, ich bewahre mich. Ja? Die Jungfräulichkeit, die Unberührtheit, das war damals noch ein Gut, weil die Leute noch von der Bibel her ein Stück gedacht haben. Heute ist es etwas, was nur noch belacht wird und was eigentlich ein Hindernis ist, als cool und angesehen unter den Jugendlichen zu gelten. Ja? Das ist die Moral des Teufels. Das sei ferne, sagt Paulus. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ja? Wir haben geistliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus im Himmel. Und wenn diese Gemeinschaft stark genug ist, dann haben wir die Kraft, irdische Sünden wirklich zu meiden und zu überwinden in dem Kampf gegen die Sünde. Und das ist, denke ich, das Wichtige, dass wir das sehen als eine geistliche Dimension. Ja? Die Sünde fängt dort an, wo unsere Beziehung zum Herrn nicht stimmt. Dort hat die Sünde, gewinnt sie Macht. Flieht die Unzucht. Schaut, ihr Lieben, der Apostel Paulus sagt nicht, geht ein bisschen beiseite und legt gerade so viel Distanz zur Unzucht ein, wie es gerade unbedingt nötig ist. Ja? Sondern fliehen bedeutet, dass wir an den äußersten entgegengesetzten Punkt gehen. Dass wir den größtmöglichen Abstand, ihr Lieben, zwischen uns und der Hurereisünde einhalten. Das heißt fliehen. Ja? Wenn mir hinter mir jemand herrennt, dann bedeutet fliehen, dass ich so, möglichst noch schneller wegrenne als er, sodass die Distanz größer wird zwischen mir und ihm, oder? Sonst fliehe ich doch gar nicht wirklich. Ja? Und schaut, das ist genau gemeint. Ja? Wir sollen nicht gucken, wie viel Unzucht kann ich mir noch leisten, bevor ich irgendwo unter das Gericht Gottes oder die Züchtigung Gottes falle. Ja? Sondern wir sollten sagen, wie kann ich am weitesten möglichst von der Hurereisünde, von der Unzucht entfernt leben und wandeln. Dann lebe ich richtig. Dann lebe ich so, wie der Herr Jesus es möchte. Ja? Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Lasst uns darüber nachdenken, was das bedeutet. Wir machen uns das nicht klar. Im ganzen alten Bund war dieses Vorrecht niemandem gegeben in dieser Form, wie es uns gegeben ist, als Kindern Gottes. Ja? Dafür musste erst das Blut des Lammes fließen. Dafür musste der Herr erst von den Toten auferstehen und in den Himmel gehen, dass der Geist Gottes kommen konnte als Geist der Sohnschaft, dass Menschen dieses Vorrecht bekommen. Und wir, was machen wir aus diesem Vorrecht? Betrüben wir nicht den Geist Gottes, wenn er wirklich in uns wohnt, wenn wir uns bestimmten Sünden öffnen? Wir haben diesen Geist als Gnadengabe von Gott empfangen. Wir gehören nicht uns selbst. Wir sind teuer erkauft, ihr Lieben. Ich denke, das sollte der Gedanke sein, der uns am meisten auch im Kampf gegen die Sünde Kraft geben sollte. Der uns stärken sollte, treu zu bleiben, keusch zu bleiben, rein zu bleiben. Das ist heute ein schwerer Kampf. Ich denke, wir sollten immer wieder auch an unsere jungen Leute denken. Ja? Es ist für sie nicht leicht heute. Die ganze Luft ist getränkt mit Unzucht. Überall, wo man Werbeplakate ansieht, überall, wo man irgendwo in eine Zeitung oder Zeitschrift hineinsieht, kommen diese Dinge und strömen auf die Menschen ein. Ja, es ist nicht einfach heute. Wir leben in einer Zeit, wo diese Unzucht überall als geistige Macht, als geistliche Macht des Bösen wirksam ist. Und wir brauchen wirklich auch das Gebet für unsere jungen Leute und auch für uns selber, dass wir da bewahrt werden, dass wir da überwinden. Aber wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann haben wir auch die Kraft zu überwinden. Der Geist Gottes bringt uns in Beziehung mit dem Herrn Jesus und dann können wir von ihm die Gnade und Kraft empfangen, die Sünde abzulegen und zu überwinden. Ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Ja, darum geht es im Grunde, dass wir nicht zu unserer eigenen Bedürfnisbefriedigung leben, sondern zur Ehre Gottes. Dass wir so leben, dass in unserem Leib Gott selber verherrlicht wird und auch in unserem Geist. Wisst ihr, Unzucht ist nicht nur eine Leibessünde, sondern es ist auch eine geistliche Sünde. Ja? Im Philipperbrief heißt es, wir wollen, im 2. Korintherbrief 7,1 heißt es, wir wollen uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Ja? Und ich denke, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir merken, wir brauchen eine keusche Gesinnung. Dann wird auch unser Wandel keusch sein. Wir brauchen Reinheit der Gedanken des Herzens in der Beziehung zum Herrn. Dann werden wir auch innerlich gegenüber dieser anströmenden Flut von Unreinheit sozusagen einen Damm haben. Ja? Wenn wir einfach wissen, ich gehöre dem Herrn, ich lebe anders, meine Werte sind anders. Ich brauche sie aus der Bibel. Dazu muss ich auch in der Bibel immer wieder lesen und mir bewusst machen, wer der Herr ist, was er mir getan hat, an Gnade gegeben hat. Und dann habe ich auch die innere Kraft, so zu leben, dass wirklich diese Unzucht und auch die anderen Sünden, die uns bedrängen wollen, dass sie wirklich überwunden werden können. Dass wir ein Leben führen können, das zur Ehre Gottes ist. Ich möchte einfach noch auch daran erinnern, dass es auch etwas zu tun hat mit der Kleidung und mit unserem äußeren Zeugnis, was wir vor den Menschen abgeben. Auch das ist, denke ich, ein Punkt, der wird selten angesprochen, ist auch etwas umstritten. Aber lasst mich das doch auch sagen, dass wir einfach aufpassen müssen, die weltliche Mode, sie macht bei den Frauen und zum Teil auch immer mehr bei den Männern, wirkt sie darauf hin, dass der Körper bloßgestellt wird und dass letztlich die Unzucht gefördert wird durch eng anliegende Kleidung, durch zu kurze Röcke, durch alle möglichen Dinge, die einfach sich für ein christliches jungen Menschen nicht gehören und auch für Ältere natürlich nicht. Und da ist auch eine Not, dass wir verstehen lernen, was fördert letztlich auch ein Stück Unzucht in meinem eigenen Verhalten, in meiner Kleidung, in meiner Frage der Zurückhaltung, auch des Anstandes im Umgang mit dem anderen Geschlecht, dass wir einfach da auch einen gesunden Abstand halten. Ja? Man kann natürlich und fröhlich miteinander umgehen, auch als junge Menschen, ohne dass diese Dimension des Flirtens und das, was so unter den weltlichen jungen Leuten so überhand nimmt, ja, dass das mit reinkommt. Das muss man lernen. Da müssen wir Eltern auch unseren jungen Leuten Hilfestellung geben, dass sie verstehen, dass also das, der ganze Lebenswandel mit dazugehört. Ja. Wie gebe ich mich? Will ich mich auch ein Stück darstellen vor den anderen, bloßstellen vor den anderen oder verhülle ich mich und entziehe mich den neugierigen Blicken von anderen? Wie ist mein Verhalten? Fördere ich irgendwelche Flirts und irgendwelche leichtfertigen Beziehungen und Hoffnungen bei anderen Menschen, bei Menschen des anderen Geschlechts oder verhalte ich mich in Lauterkeit? Auch diese Dinge gehören ganz praktisch mit hinein, ja? Die einfach diese Haltung der Keuschheit, der Lauterkeit und Reinheit, die sollte unser ganzes Leben prägen. Und dann können wir auch ein Leben führen, das wirklich zur Ehre unseres Gottes ist. Möge der Herr uns allen dazu Gnade schenken. Amen.